Die meisten von uns lieben Freiheit und Unabhängigkeit. Also mir ist das aufgefallen bei der Corona, als die Corona-Maßnahmen alle losgingen, da war ich echt zum Teil überrascht und zum Teil erschüttert, wie viele Leute ihre Freiheit so sehr lieben und sich gegen die Gesetze wenden und so weiter. Andererseits muss ich auch sagen, es ist unser gutes Recht, auch wenn es zu streng ist, dass wir uns dagegen wehren, keine Frage. Aber da habe ich gemerkt, wie viel Drang zur Unabhängigkeit so eigentlich in uns Menschen steckt. Normalerweise, wenn das jetzt nicht gewesen wäre mit den Gesetzen, hier sind wir ganz zufrieden und können uns auch gut dran halten. Andererseits, so, wir schätzen ja auch Ordnung und Sicherheit. Also jeder, der schon mal irgendwo in einem Land war, wo es das nicht gibt, ja, der schätzt das. Also ich habe von vielen gehört, die irgendwo in afrikanischen Ländern waren, bis die da mal bei den Behörden irgendwas in Gang geleiert gekriegt haben, irgendwelche Papiere kriegen oder sowas. Erstens kostet es richtig Geld, also immer schön schmieren und du wartest da ewig drauf. Manchmal ist das hier auch so, aber man braucht die Beamten nicht schmieren, die machen das dann durchaus. Also es ist gut, eine gewisse Ordnung zu haben, das gibt auch eine Sicherheit. Ja. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, anders ist ein Leben in Gemeinschaft auch nicht möglich. Und dabei spielt Gehorsam eine große Rolle. Aber Gehorsam ist so ein Wort, was wir nicht gerne mögen. Oder? Wer mag das? Bedingt, genau, ja, richtig, genau. Es ist nicht unsere Lieblingstugend, sage ich mal so. Ja? Aber wenn wir mal in die Bibel gucken, da steht jede Menge über Gehorsam. Und auch das Gegenteil, weil wir können uns nicht mit Gehorsam beschäftigen und das Gegenteil vollkommen außer Acht lassen. Also auch Ungehorsam steht eine ganze Menge drüber in der Bibel und nicht unbedingt, also die Folgen davon sind nicht unbedingt sehr positiv. Was bedeutet Gehorsam? Gehorsam bedeutet, sich jemandem unterzuordnen und Regeln und Ordnungen anzuerkennen und zu halten. Und ich sage euch eins, Gott liebt Gehorsam. Aber wir Menschen hassen Gehorsam. So von Natur aus. Also wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dann darf da durchaus mal eine Änderung passieren. Aber wir eigentlich so von Natur aus hassen wir das. Unabhängigkeit. Das ist eigentlich der Grund, warum Eva und, also ich meine jetzt nicht unsere Eva, sondern Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben. Das war kein anderer Grund. Das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Genau. Nein, aber das ist Licht in unserer Natur. Wir wollen frei und unabhängig sein und möglichst von uns von keinem was sagen lassen. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Und die Regeln, die er uns gibt, die sind gut für uns. Und das müssen wir irgendwo fassen und begreifen. Deswegen heute Morgen, es geht wieder um Nehemia. Wir machen da weiter, aber diesmal ein ganz anderes Thema. Gesetz und Ordnung habe ich das überschrieben. Und wir sind jetzt an einem Punkt, ihr kennt ja die Geschichte von Nehemia, dass er von Gott beauftragt war, nach Jerusalem zu gehen, die Mauer wieder aufzubauen, also eine gewisse Ordnung zu schaffen, aber vor allen Dingen auch das Volk zu einen bei diesem Mauerbau, um wieder etwas aufzubauen, weil es war alles zerstört. Warum? Weil das Volk Israel sich gegen Gott gewandt hat und all die Ordnungen und Gesetze, die Gott gegeben hatte, übertreten hat. Und Gott hat sich das lange, lange angeguckt und hat immer wieder gewarnt, tut das nicht. Ich bin euer Gott, haltet daran fest und dann werde ich euch segnen. Aber wenn ihr es nicht tut, dann werde ich euch strafen. Und sie haben so lange ausgehalten, wie ungehorsame Kinder. Sie haben so lange ausgehalten, bis Gott konsequent war und die Feinde ins Land geschickt hat und sie sind vertrieben worden. Bis nach Babylon und sonst in viele andere Länder. Und natürlich, der Feind hat nichts heilig gelassen. Der hat alles zerstört. So, Nehemia kommt jetzt und baut wieder auf. Sammelt die Juden, die da schon zurückgekehrt waren und da gewohnt haben, aber die haben es nicht hingekriegt, da irgendwie schon was aufzubauen. So, und Nehemia sammelt sie, eint sie und sagt, so, wir haben hier eine Aufgabe. Gott hat uns eine Aufgabe gegeben. Lass uns die Mauer wieder bauen. Und sie schaffen das. Die Mauer wird wieder aufgebaut. Und jetzt fängt ein anderer Abschnitt an, ein neuer Abschnitt. Jetzt fängt es an, sie haben im Grunde genommen ihre Aufgabe erfüllt. Und jetzt fängt Nehemia an, Ordnung und Struktur in diese Gemeinschaft, die er gesammelt hat, zu bringen. Und da fange ich an zu lesen, Nehemia 7, 1 bis 2. Als der Wiederaufbau der Mauer abgeschlossen war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Und dann wurden Torwächter bestellt. Auch die Sänger und Leviten bekamen ihren Dienst zugewiesen. Zu Befehlshabern über Jerusalem ernannte ich meinen Bruder Hanani und den Burghauptmann Hanania, der ein zuverlässiger und gottesfürchtiger Mann war, wie es nicht viele gab. So aus diesem, sag ich mal, zusammengewürfelten Haufen, wo jeder für alles zuständig war. Ja, jeder hat eigentlich mit angepackt, so wie bei einer Gemeindeneugründung oder bei einem Verein, der sich gerade frisch, also wo Leute sich treffen und sagen, so komm, lass uns mal was zusammen machen, wir wollen gemeinsam was aufbauen. So, und da sieht man die Arbeit und jeder packt mit an, egal wo. Da sagt nicht einer, ich bin nur dafür zuständig, sondern wenn da was, wenn Kaffee gekocht werden muss, ist egal, wer das macht, irgendjemand macht es. Ja, so läuft das auf Zuruf. Ach, guck mal, da steht noch eine Schaufel rum, nimm die doch mal weg. Und da sagt nicht einer, wer ist denn dafür zuständig? Nein, der da am nächsten steht, der macht das. So, jeder ist für alles zuständig. Es läuft auf Zuruf, es gibt keine Dienste, die eingeteilt sind. So, das war die Situation, die Nehemia im Grunde genommen, in der Nehemia angefangen hatte. Ja, es lief alles auf Zuruf und eigentlich war jeder dankbar, dass es einen gibt, der sagt, was zu tun ist. Das war Nehemia, ja. So, und der hat gesagt, so das und das müssen wir tun und dann sind alle dabei gegangen. Und jetzt aber, wo alles fertig ist, beginnt eine neue Phase. Das ist so, jetzt fängt an, die Gemeinschaft, sie kommen wieder zur Ruhe. Das waren ziemliche Stresszeiten, weil sie waren auch unter ziemlicher Herausforderung. Wir haben das die letzten Male gelesen, dass der Feind auch immer wieder angegriffen hat. Also sie waren in einer ziemlichen Herausforderung und es stand auch irgendwo da, sie sind aus ihren Klamotten nicht rausgekommen. So viel war zu tun, ständig, und dann der Feind noch drohen. Also richtig viel geschlafen haben sie nicht, war so eine richtige Stresszeit. Aber jetzt kommen sie zur Ruhe. So, die Arbeit ist erledigt, jetzt kommen sie zur Ruhe. Und jetzt kann man sortieren. Jetzt kann man nicht mehr sagen, so dann kann man gucken, so, Tobi hat letztes Mal den Kaffee gekocht. Ja, so toll war der nicht. Also Tobi wird kein Kaffeekocher. Der nehmen wir lieber Elke. Ja, so, da wird eingeteilt nach Begabung. Und das ist auch gut so. Ja, das werden Dienste verteilt nach Begabung. Wer kann das am besten? Ich weiß nicht, ob Tobi Kaffee kochen kann. Das war jetzt nur ein Beispiel. Tobi, nimm mir das nicht übel. Ja, und es werden Dienste eingeteilt, notwendige Dienste. Ne? Also, dass Leute am Tor stehen müssen und gucken, wer reinkommt und rausgeht, kann man gut verstehen. Aber auch Sänger und Leviten, ja, Sänger, Gott zu loben, das war bei den Juden ein absolutes Muss. Sollte es bei uns auch sein. Haben wir ja auch getan. Danke euch beiden, euch dreien. Ja, wenn wir Gott nicht loben, Hannah hat mir heute Morgen nochmal gesagt, in der Bibel steht ganz eindeutig, wenn der Herr sein Haus nicht baut, dann können wir noch so viel, dann können wir uns abrackern und alles tun, dann wird das nichts. So, ohne den Herrn, ohne den Blick auf den Herrn und auch das Lob des Herrn wird das Ganze nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. So, also werden Leviten eingesetzt, die gut singen können. Ja, da werden nicht die genommen, die immer schief singen. Das macht keinen Sinn. Deswegen sind wir so froh über Tobi und Virginia, dass sie Lobpreis machen und Elke mit als Unterstützung. So, also es wurden Dienste eingesetzt. Und es wurden auch Regeln aufgestellt. Das kommt gleich danach in Vers 3. Und ich sagte zu ihnen, die Tore Jerusalems werden erst geöffnet, wenn die Sonne schon heiß scheint. Und abends, während sie noch am Himmel steht, werden die Tore geschlossen und verriegelt. Bildet einen Wachdienst aus den Einwohnern der Stadt. Ein Teil von ihnen soll an den besonders gefährdeten Stellen Wache stehen und die anderen bei ihrem Haus. Wir merken, die Bedrohung des Feindes war immer noch aktuell, die war immer noch da. Ja, sie hatten zwar jetzt den Schutz der Mauer, aber trotzdem war die Bedrohung da und sie mussten aufpassen. Wenn die Tore immer sperrangelweit auf waren, ja, dann kann der Feind ja auch durchspazieren. Also musste klar gesagt werden, so ab da und da wird geschlossen. Sie wollten aber nicht sich nur verbarrikadieren und sagen, es kommt überhaupt keiner rein. Nein, tagsüber wurden die Tore aufgemacht, da konnte man erkennen, wer kommt, ob Feind oder Freund, und die Freunde wurden eingelassen. Die Feinde haben sich gar nicht erst getraut, weil im Hellen kommen sie nicht. Und für mich, ich sehe da drin ein gutes Bild für Gemeinde. Wir wollen uns auch nicht abkapseln. Wir machen die Tore auf, Gottesdienste sind öffentlich, jeder darf kommen. Und trotzdem gibt es ein Drinnen und Draußen. Ja, auch bei uns werden die Tore irgendwann geschlossen. Also wenn zum Beispiel Mitgliederversammlung, gilt nur für Mitglieder. Wir dürfen zwar entscheiden, dass Gäste dabei sind, aber normalerweise gilt das nur für Mitglieder. Ja? Und bestimmte Veranstaltungen, die wir haben, die intern sind, wo wir über interne, zum Beispiel unsere Gebetszeit, die öffnen wir Mitgliedern. Ja? Weil da beten wir auch für sensible Sachen, die nicht unbedingt jeder missen soll und darf. Ja? So, also wir schließen auch unsere Tore. Wir sagen so, es gibt Leute, die hier wohnen, die hier dazugehören, aber unsere Gäste sind immer herzlich willkommen. Aber bitte zu den Zeiten, wo wir es öffentlich machen. Aber es gibt eben halt auch Zeiten, wo es nicht öffentlich ist. Und hier in diesem Fall eben nachts, ja, da wurden die Tore geschlossen. Da war die Gemeinschaft geschützt. Da brauchten sie auch ihre Ruhe. So, das waren Ordnungen und Regeln, die genannt werden mussten, die irgendwo auch aufgeschrieben werden mussten. Regeln, die nur so auf Zuspruch, die kann man ganz schnell ändern. Wenn sie aufgeschrieben sind, wenn sie klar benannt sind, dann kann man sich dran halten. Und das ist gut. Ja. Bei uns sind die Regeln und Ordnungen in der Regel aus dem Wort Gottes. Da bemühen wir uns drum, da die Ordnung Gottes zu halten. Und jeder, der sich daran halten will, der ist auch herzlich willkommen. Aber es gibt eben halt auch einige, die sagen, nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Ja, und die dürfen draußen bleiben. Die dürfen gerne mal reingucken, ja, wie es bei uns zugeht, aber die werden nicht drin bleiben. Es gibt also tatsächlich ein drin und ein draußen. Leute, die dazugehören, also sich festmachen, und Leute, die lieber draußen bleiben wollen, zu der Gemeinschaft will ich mich nicht festmachen. In Nehemia 7, 5 bis 6, da steht etwas darüber. Und da gab es mir Gott in den Sinn, die Vornehmen, die Vorsteher und das ganze Volk zusammenzurufen, um sie nach ihren Sippen in Listen einzutragen. Und dabei fand ich die Schriftrolle mit dem Verzeichnis der ersten Heimkehrer. Und darin hieß es, die hier Eingetragenen der Provinz Judäa verließen Babylonien, wohin sie von König Nebukadnezar verschleppt worden waren, und kehrten nach Jerusalem und Judäa in ihre Heimatorte zurück. So, damit man weiß, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, fing Nehemia an, diese Listen aufzuschreiben, beziehungsweise die Listen auch zu nehmen, die schon vorhanden waren, und zu ergänzen mit denen, die noch zusätzlich dazugekommen sind. Das heißt, das Volk Israel war von Gott ausgesucht. Das war eine zusammengehörende Gemeinschaft, die gesagt haben, oder beziehungsweise das war Gottes Sicht, so, das ist mein Volk. Und jeder, der nicht dazugehörte, der gehörte nicht dazu. Und das wurde aufgeschrieben, das wurde richtig festgeschrieben, und da wusste man, die gehören dazu und die nicht. Und so konnte man auch am Tor, konnte man dann gucken, aha, du gehörst dazu, du darfst rein, und der, der nicht dazugehörte, der blieb draußen. Ich kenne, ich übertrage das jetzt mal, weil ich weiß, ich höre immer mal wieder von anderen Gemeinden oder auch von Leuten, die drüber klagen, so, wir leben doch in Freiheit, wir sind doch alle Kinder Gottes. Wozu gibt es denn Gemeinden, die Mitgliederlisten führen? Ich bin doch Kind Gottes, ich gehöre doch sowieso dazu. Kennt ihr solche? Genau. So, für mich ist dieses hier ein Beispiel dafür, dass es absolut biblisch ist. Dass man Listen führt, dass man ganz klar sagt, so, es gibt bestimmte Kriterien, ja, die aufgestellt sind, die von Gott her auch aufgestellt sind, ob man dazugehört oder nicht. Und dann werden Listen geführt. Und dann weiß ich genau, wer gehört dazu und wer nicht. Und wer nicht mehr will, der darf ja auch ausreden, ist ja kein Problem. Ja? Aber es dürfen auch Leute dazukommen. Und wenn sie sagen, so, ich möchte zu dieser Gemeinde dazugehören, ich will so leben, wie Gott das gesagt hat, ich will diese Ordnung halten, dann sei herzlich willkommen. Da sagt Elke nachher nochmal was zu, in 14 Tagen haben wir eine Mitgliederversammlung. Genau aus dem Grunde, weil jemand dazukommen will. Ja, genau. Und dann entscheidet die Gemeinde, ob wir den aufnehmen oder nicht. Genau. Und dann, wenn sie ja sagt, gehört sie dazu und dann wird sie auf die Liste geschrieben. So, für mich sind Mitgliederlisten durchaus eine biblische Anordnung und das kann ich hieraus sehen. Ja? Neben mir hat sie geschrieben. Und die lese ich jetzt nicht alle vor. Ihr könnt das mal nachlesen. Ich habe letztes Mal gesagt, so, ich lese jetzt nicht mehr jeden Vers vom Nehemiah. Das ist mit ein Grund. Da werden nämlich tatsächlich die ganzen Namen aufgeführt. Die stehen im Buch Nehemiah drin. Die dürft ihr dann aber mal zu Hause lesen, wenn ihr das wollt. Dann könnt ihr mal üben, die Namen auszusprechen. Das spare ich mir. So, das gehörte also jetzt. Es wird im Grunde genommen aus diesem losen Haufen, ja, die sind alle da, wird eine feste Gemeinschaft, wo man weiß, wer gehört dazu und wer nicht. Es werden Dienste verteilt, es wird eine Struktur gemacht, weil die Gemeinde relativ groß war auch. Und es gibt Dienste, die nicht nur für Einzelne waren, sondern den allen zugute kamen. Und es wurden Leute angestellt, so wie die Sänger und so weiter. Ja, die wurden in Dienst gestellt, damit sie Gottes Lob brachten und natürlich auch die anderen mit anleiteten zu loben. Und wovon sollten die leben? Solche Dinge, Dienste für Gemeinwesen, ja, für die Allgemeinheit. Wenn da jemand angestellt wird, der muss ja irgendwie auch finanziert werden, der muss ja von irgendwas leben. Das heißt, sie konnten ihm, entweder konnten sie ihn einladen, so, du darfst bei uns essen und wohnen, aber besser ist es doch, ihm schlichtweg auch Geld zu geben. Das heißt, das Ganze muss auch finanziert werden. Der Bau übrigens auch. Der Mauerbau hat auch Geld gekostet. Es mussten Dinge angeschafft werden dafür. Und als die Mauer fertig war, dann mussten Häuser wieder aufgebaut werden, auch zum Beispiel Rathäuser und so weiter, wo nicht jemand wohnte, sondern wo dann eben halt die notwendigen Dienste auch zusammenkommen, wo man dann die Listen finden konnte, die, wo drin man steht und so weiter. Alles, was dazu gehört. Straßen mussten gebaut werden. Ja? Das sind alles so Dinge. Und zu Anfang bei dieser Truppe fällt das total leicht, da auch was zu geben, weil man sieht, es wird was aufgebaut, es wird was geschaffen, ich bin damit dran beteiligt. So, also zu Anfang gibt man gerne. Aber je länger das dauert und je länger das her ist, ja, desto mühsamer wird das und es wird irgendwann das Geld geben, wird Last und Mühe. Ist euch das schon mal aufgefallen? Man weiß nicht mehr genauso, wofür das Geld, das sind Steuern, das, ich muss denen da oben was geben. Ja? Das fällt dann schwer, wenn man nicht mehr weiß oder wenn man sich nicht mehr vor Augen führt, wozu das eigentlich da ist. Aber wie gesagt, zu Anfang, wir lesen mal, wie das zu Anfang war. Nehemiah 69, also fest nicht, nein, Kapitel 7 sind wir noch, 69 bis 71. Einige von den Sippenoberhäuptern gaben Spenden für das Werk. Und der Statthalter spendete 8,5 Kilogramm Goldstücke, 50 Opferschalen und 530 Priestergewänder. Wow, das war richtig viel. Einige Sippenoberhäupter spendeten für den Bau 170 Kilogramm Goldstücke und 1250 Kilogramm Silber. Das übrige Volk spendete 170 Kilogramm Goldstücke, 1140 Kilogramm Silber und 67 Priestergewänder. Wow, da kam was zusammen. Welch eine große Spendenbereitschaft. Das ist so dieser Beginn. Es fängt etwas Neues an. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir gehören zusammen und wir geben gerne, damit diese Gemeinschaft auch wachsen kann und gedeihen kann und aufgebaut werden kann. Da ist die Bereitschaft, was zu geben, richtig klasse. Ja, man sieht die Notwendigkeit, man sieht, dass es gebraucht wird, also gibt man gerne. Das ist übrigens auch heute noch so. Denkt mal vor gut einem Jahr, die Flutkatastrophe an der A. Hat kein Mensch mit gerechnet. Sie sind total überrascht worden. Diese Flut ist da durch dieses Tal durch, hat die Häuser weggerissen, hat Brücken weggerissen. Viele Menschen sind gestorben, weil sie, ich weiß das von einem Freund von mir, der da unten war, der Augenzeugen, beziehungsweise der hat einen Mann betreut, hat ihm geholfen. Der sagte, ich habe meine Frau 2 Stunden lang immer über Wasser gehalten und irgendwann fiel mir die Kraft, war die Kraft weg. Und da ist sie runtergesackt und ist gestorben. Und wenn man sowas hört, so aus direktem Munde, dann merkt man, wie, also das betrifft, das schockt. Ne? Stell dir das mal vor, du musst deine Frau, wer weiß, wie lange festhalten und irgendwann hast du keine Kraft mehr. Also ich, ja, das erschüttert. So, und aber die Spendenbereitschaft damals, als man das mitgekriegt und die Bilder gesehen hat, die Spendenbereitschaft war riesig. Und ich weiß auch von BFP-Gemeinden, die haben ungeheuer viel gespendet. Ja, also ich glaube, so viel Spendengeld für sowas ist noch nie zusammengekommen. Und das ist auch versucht worden, immer gleich auch auszuzahlen und den Leuten zukommen zu lassen. Aber wisst ihr, wie das heute aussieht? Ist da alles heile? Wie gesagt, der Freund, den wir haben, der war da unten und der hat uns Bilder gezeigt und der war erst vor kurzem wieder unten, weil der da mitgeholfen hat. Es werden immer noch Häuser abgerissen, die nicht mehr saniert werden können, weil sie feststellen, da ist Öl mit drin. Heizöl, Tanks sind kaputt gegangen, ist in die Wände gezogen, die kannst du nicht sanieren. Die stinken immer noch. Und die stellen jetzt fest, man kann es nicht sanieren, man hat es versucht, aber es geht nicht, werden immer noch abgerissen. Und dann stehen die vor nichts. Es sind immer noch nicht alle Häuser, die sanierungsbedürftig waren, heile. Es ist, wenn man da Bilder sieht, dann denkt man, das ist noch gar nicht so lange her. Manches ist schon passiert, gar keine Frage. Manches ist auch wieder aufgebaut, aber es ist immer noch eine riesengroße Not. Manche wissen nicht, wie sie weiter, ob sie ihre Existenz wieder aufbauen oder nicht. Es ist immer noch eine Riesennot. Und wer spendet heute noch? Es ist aus dem Blick. Und keiner spendet mehr. Man sieht die Notwendigkeit nicht mehr. Ich mache keinen Vorwurf, ne? Aber so, wenn man sich dann das bewusst macht, nein, nach einem Jahr kann so eine Katastrophe noch nicht vollkommen ausgelöscht sein. Ja? So, da kommt dann nicht mehr viel. So, und wenn ich jetzt auf die Gemeindefinanzen zu sprechen komme, das ist bestimmt nicht so das Thema, was ihr jetzt gerne hören möchtet, sag ich mal. Das wird auch nicht gleich jetzt eine Welle der Spendenbereitschaft hervorrufen. Wir haben jetzt nicht so eine große Not. Bei uns ist keine Katastrophe passiert. Da sieht man die Notwendigkeit nicht, weil das läuft ja alles, oder? Ne? Man sieht doch nicht, dass da irgendwo Not ist. Frag mal Sascha, unser Kassierer, wie es auf dem Konto aussieht. Normalerweise kümmern wir uns doch gar nicht drum. Wir als Gemeindeleiter natürlich, wir gucken auch mal immer wieder aufs Konto und wie sieht es denn aus, ja? Aber so, ihr kommt zum Gottesdienst, es läuft alles, steht alles, alles läuft gut, ja, Pastor ist immer noch da, wird bezahlt, also keine Probleme. Wir zu Anfang, wo jeder für alles zuständig ist, da guckt man auch nochmal nach und da beschäftigt man sich damit. Aber irgendwann geht das vorbei. So die Länge der Zeit, so ja, und ich kann mich nicht beschweren, will ich auch überhaupt nicht. Die Spendenbereitschaft bei uns ist wirklich klasse. Geht gerne, es geben so viele ihren Zehnten, was jeden Monat aufs Konto geht, das ist richtig klasse. Kein Grund zu beschweren. Und trotz alledem, ich sag's mal einfach ganz deutlich von vorne, wir haben auch immer mal wieder Minus. Wir mussten gerade jetzt wieder vom Baukonto auffüllen. Also ich sage nur einfach, lasst uns da diesen Blick behalten. Jede Gemeinschaft, die miteinander etwas macht, braucht auch die Finanzen, damit das Ganze laufen kann. Ja? Ich werde freigesetzt, damit ich meinen Dienst hier tun kann. Man könnte es ja auch anders machen. Ich könnte auch arbeiten gehen, nur dann hätte ich lange nicht mehr so viel Zeit für die Gemeinde. Da muss man dann einfach entscheiden, was macht man. Ja? Und mein Gehalt frisst sehr viel Geld von der Gemeinde. Also das ist mit eins der größten Posten. Gut, wollte ich nur mal wieder ins Gedächtnis bringen. Wir haben gerade neulich als Gemeindeleitung darüber gesprochen. Ich sollte mal wieder über den Zehnten predigen, weil es mal wieder eng in der Kasse ist. Nein, aber wisst ihr, Geld geben, auch wenn wir Kollekte sammeln, es geht nicht allein ums Geld geben. Natürlich wollen wir euer Geld, keine Frage. Ich will das auch überhaupt nicht irgendwie schönreden. Aber es geht nicht allein ums Geld. Es geht um viel, viel mehr. Wir bauen Gemeinde nicht für uns selber. Wir bauen Gemeinde, weil Gott uns den Auftrag gegeben hat, Menschen zu retten. Das ist der Grund, warum wir Gemeinde bauen, warum wir Gottesdienste feiern, warum wir auf die Straße gehen und so weiter. Das ist der Grund. Und weil wir das tun wollen, deswegen kommen wir zusammen, deswegen sind wir eine Gemeinde geworden, stehen zusammen, beten und so weiter. All das. Und das, wenn wir das Geld geben, auch in die Gemeinde, dann geben wir es letztendlich Gott. Und Gott freut sich darüber, über die Haltung, die wir haben, über das gerne geben. Er guckt nicht danach, wie viel es ist. Er sieht das, gar keine Frage, aber es geht ihm nicht darum, wie viel du gibst, sondern mit welcher Haltung du gibst. Das ist das Entscheidende dabei. Und daran freut er sich. Und trotzdem, er sieht auch, wie viel, und wie man das sieht, eben, was ich vorgelesen habe, es ist im Blick. Und Nehemia hat es auch aufgeschrieben, richtig akkurat aufgeschrieben. Ja. Und das wird bei Gott auch aufgeschrieben, aber es wird nicht gezählt, so, der hat so viel gegeben, der hat so viel gegeben und der ist besser als der andere. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, sondern es ist die Haltung, aus der wir das geben. Und das liebt Gott. Gut, aber es kam bei dem Ganzen noch mehr dazu. Also das Finanzen sind ein ganz, ganz wichtiger Teil von, wenn etwas aufgebaut wird, wenn eine Gemeinde, ein Verein, eine Gesellschaft aufgebaut wird. Ich könnte jetzt genauso für Steuern werben. Ja? Auch unser Gemeinwesen, unser Staat braucht Steuern. Zum Teil, um sie uns wiederzugeben, ja, denkt an die Heizkostenzuschuss und was weiß ich nicht alles, was sie jetzt gerade ausschütten, aber auch, damit die Eisenbahn läuft, damit Straßen gebaut werden und so weiter. Ja, es ist Allgemeinwesen, ja, und nicht der Staat verdient daran. Letztendlich ist der Staat dafür verantwortlich und die Regierung dafür verantwortlich, dass es uns gut geht, dass unser Staat läuft. Ja, so, also da auch eine Werbung, auch da treu sein. Und nicht sagen so, ich gebe nur das, was ich unbedingt muss. Und was keiner sieht, behalte ich für mich. Gut, es kommt ein weiterer Punkt hinzu, das Gesetz. Mögen wir ja auch nicht unbedingt, ne? Gesetzlichkeit und Gesetz. Aber das Volk Israel war deswegen so besonders, weil Gott ihnen eine Ordnung gegeben hatte. Das war das einzige Volk, was eine göttliche Ordnung hatte. Wir kennen heute, jeder Staat hat seine Gesetze. Ja? Damals hat auch jeder Staat seine Gesetze gemacht. Aber das einzig gute Gesetz, das einzig göttliche Gesetz, wirklich von Gott verordnet, das hatten die Israeliten. Und das sollte als Vorbild für alle anderen Völker dienen. Und Gott hatte sich so gedacht, so, wenn das Volk Israel sich daran hält, an diese Ordnung, an dieses Gesetz, dann werden alle Völker sehen, wie gut es diesem Volk geht. Wie gut sie miteinander leben, ja, aber auch wie gut sie es haben, weil in dem Gesetz war auch viel darin, so, wie gehen wir mit Gott um? Ja? Welche Haltung haben wir Gott gegenüber? Ja, ich habe eben vorgelesen, diese Opferschalen, das war, um Gott zu dienen. Ja? Dafür war das gedacht. Und wenn, so, das war der Gedanke Gottes, wenn man das bei Israel sieht, dann werden die Völker sehen, oho, denen geht es so gut, so wollen wir das auch haben. Also werden sie neugierig und sagen, so, was macht ihr anders, was habt ihr anders? Und das war der Grund, warum Gott diese Ordnung gegeben hatte. Leider haben die Israeliten das nicht hingekriegt. So, naturgemäß, nicht weil die so blöd waren, uns geht das genauso, wir können es auch nicht von uns aus. Ja, wir halten die Ordnung auch nicht gerne, habe ich ja schon gleich zu Anfang gesagt. So, aber das war auch der Grund, warum sie aus dem Land vertrieben worden sind von den Feinden. Aber jetzt sagt Nehemia, so, wenn wir jetzt wieder neu aufbauen, ja, wenn wir nicht nur die Mauer aufbauen, sondern jetzt auch das Gemeinwesen wieder aufbauen, die Ordnung beim Zusammenleben wieder aufbauen, dann brauchen wir nicht nur Dienste, dann brauchen wir nicht nur Regeln, sondern dann brauchen wir auch wieder die Ordnung Gottes und wir sollen uns an die Ordnung Gottes halten. Und wie soll man die Ordnung Gottes lernen, wenn sie nicht vorgelesen wird, wenn sie nicht gelesen wird und gehört wird? Und genau das haben sie gemacht. In 72, also Vers 7, Kapitel 7, Vers 72 und dann Kapitel 8, 1 bis 3, das lese ich. Die Priester, die Leviten, die Torwächter, die Sänger, die Tempelsklaven und das übrige Volk ließen sich in ihren Heimatorten nieder. Und als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Mose herbeizubringen, dem Gesetz, das Jahwe den Israeliten verordnet hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die ganze Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Und am 1. Oktober las er von frühen Morgen bis zum Mittag auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Für mich klingt das Ganze nach Gottesdienst. Bloß, dass der Gottesdienst viel länger war als bei uns. Ja, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Also frühen Morgen, 10 Uhr ist noch nicht früher Morgen. Ne? Bis zum Mittag kriegen wir ja hin, genau. So, die Gemeinde kommt zusammen und hört das Wort Gottes. Es wird vorgelesen und dann wird es auch ausgelegt. Ja? Die Ordnung Gottes, und ihr wisst, wenn wir das Alte Testament lesen, das ist schon ziemlich lang, also das brauchte auch seine Zeit, das Ganze vorzulesen, auch die Gesetze. So. Und Esra, der Gesetzeslehrer, der trug das vor, der predigte das. So. Und sie sollten es hören, sie sollten die Ordnung mitkriegen, wonach sie leben sollten, die Ordnung, wonach sie leben sollte, was Gott ihnen gegeben hatte. Damit es ihnen gut ging, damit sie Gott ehren, wirklich ehren, ja, und erkennen, das, was ich vorhin gesagt habe, was Hannah heute Morgen als Wort hatte auch, wenn der Herr nicht baut, dann bauen wir umsonst. Also diese Ausrichtung auf Gott, das gehört mit zum Gesetz dazu. Es ist nicht nur einfach Regeln und Ordnung, sondern es ist immer die Ausrichtung auf Gott. Ja? Wir wollen Gott vertrauen, wir wollen Gott gehorsam sein. So, das, was so eigentlich unserer Natur widerspricht, ja, aber Gott sagt so, wenn ihr mir gehorsam seid, dann wird es euch gut gehen, weil ich euch liebe, weil ich euch Gutes tun will, weil ich euch schützen will, weil ich euch versorgen will. Ja, ich will euch Gutes tun, ich will, dass ihr bewahrt seid, aber ich brauche dazu euer Einverständnis, eure Hingabe, euren Gehorsam. Und anders wird es nicht funktionieren. Wir wissen, ein Miteinander ohne Ordnung, wer hat schon mal in der WG gelebt? Noch nicht so viele, dann habt ihr die Erfahrung nicht. Ich habe schon oft genug von WGs gehört. Irgendwann, also wenn man ganz unbedarft in eine WG reinkommt und da noch nichts herrscht, dann herrscht irgendwann nach ein, zwei Wochen Chaos. Und dann fängt der Erste an, dem das richtig stinkt, Ordnung zu machen und sagen, Jungs oder Mädels, wir müssen hier mal Ordnung reinkriegen, wir müssen mal Regeln aufstellen. So, eine Woche ist der dran, die Küche putzen, und der andere ist der die nächste Woche dran. Anders wird es nicht funktionieren. Keiner macht es freiwillig. Jeder zieht sich in sein Zimmer zurück. Küche ist Allgemeinraum, da habe ich nichts mit zu tun. Also ich weiß das von unserem Sohnemann, der hat das erzählt. Und da lagen die dreckigen Teller irgendwo, waren so hoch auf der Spüle, und die Pizzaschachteln lagen daneben so hoch. Und irgendwann, er hat so einen Hals gekriegt und gesagt, es geht nicht, ich will nicht, ich muss immer erst einen Teller abwaschen, bevor ich eine Pizza essen kann, das geht einfach nicht. Und dann hat er mal so richtig rabiat sauber gemacht, also er nicht gesagt, so, kommt alle zusammen. Nein, er hat das wirklich selber gemacht. Und dann hat er gesagt, so Jungs, so geht das hier nicht weiter. Jetzt werden Regeln aufgestellt. Das geht nicht anders, funktioniert nicht anders. Wir sind nicht von Natur aus so, dass wir gerne immer alles machen. So, und das ist der Grund, warum Gott uns auch Ordnung gegeben hat, wie wir miteinander umgehen sollen. Das funktioniert nicht immer, also wenn die Gemeinschaft begrenzt ist, bei uns ist das ja auch in der Gemeinde so, wir können nicht nur nach Talenten einsetzen. Ja? Also wenn die Gemeinde ganz groß ist und ganz viele Leute da sind, dann finden sich auch immer Talente, die man dann einsetzen kann. Bei kleineren Gemeinschaften oder WGs, da sind nicht immer alle Talente vorhanden. Da muss man sich dann auch mal, da muss man auch mal einen Kaffee von Tobi dann ertragen, ja. Also nicht, dass er sie jetzt irgendwie, Tobi kann keinen Kaffee kochen, aber ich wollte dieses Beispiel nochmal nehmen, genau. Also, du bist jetzt gebrannt, du brauchst nie wieder Kaffee kochen. Vielleicht auch nicht schlimm, also. Genau. So, also damit wir die Regeln halten können, müssen wir sie hören und verstehen. Auch verstehen, nicht nur hören. Manchmal verstehen wir ja auch nicht unbedingt, was damit gemeint ist. Und auch darum haben sie sich gekümmert, finde ich richtig klasse. Ich lese das mal. Vers 7 bis 8. Die Leviten, Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja halfen den Leuten, das Gelesene zu verstehen, wobei das Volk auf seinem Platz blieb. Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit das Volk sie verstehen konnte. Ich finde das ein tolles Beispiel, woran wir uns auch ein Beispiel nehmen können. Das ist wie Kleingruppen. Ja, da waren 1000 Leute zusammen auf einem Platz und der Gesetzeslehrer hat beziehungsweise das Wort Gottes vorgelesen und dann, was heißt das denn? Und dann haben sie Kleingruppen gebildet, seht ihr, wie viele Kleingruppenleiter da auf einmal da waren und dann kommt hier, setzt euch mal zusammen, 30, 40 Leute drumherum oder vielleicht 10, 15, je nachdem, so wie sie es hören konnten und dann wurde es erklärt, dann wurde darüber gesprochen, wie meinten das? Und wenn die Situation so ist, wie mache ich das denn dann? Wie soll ich das denn anwenden? Und dann wurde es erklärt. Und das ist gut. Und das können wir heute genauso machen. Auch wenn unsere Gemeinde nicht riesig groß ist, sagen wir, wenn wir alle zusammensitzen, dann kommt kaum einer zu Wort. Aber wenn wir in kleinen Gruppen da sind, dann kann man darüber sprechen. Und dann kann man auch mal Fragen stellen. Dann kann man auch mal, ne, so, ich bin in der Situation und wie mache ich das? Was steht da drüber im Wort Gottes? Und das ist so ein Segen. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr Kleingruppen haben. Ich sage das mal. Ja? Wir haben im Moment relativ wenig. Ich freue mich darüber, dass wir welche haben. Aber ich wünsche mir noch viel, viel mehr. Weil das vertieft. Wer von euch kennt das Wort Gottes richtig gut? Ich auch. Ganz ehrlich. Ja? Wir lernen doch immer noch. Und ich glaube, wir bleiben auch Lernende. Wir bleiben, und sollten wir auch. Ja? Und nur wenn wir austauschen miteinander, wenn wir drüber reden, dann lernen wir am allerbesten. Oder lernt ihr alleine zu Hause besser? Also ich lerne am besten in Gemeinschaft. Und wenn ich etwas vorbereite, so wie eine Predigt vorbereite, dann lerne ich am allermeisten. Weil ich muss mir Gedanken darüber machen, sage ich auch die Wahrheit. Ich muss dann wirklich grübeln und gucken, stimmt das auch? Ja? Und ich will nicht einfach was weitergeben, was ich gelesen habe, sondern ich will auch überzeugt sein davon. Ja? So, es ist gut, in Kleingruppen auszutauschen über die Bibel und sich darüber zu unterhalten, weil das vertieft. Für die Juden war das viel mehr als Pflichterfüllung. Ja, das war im Grunde genommen ihr Leben. Mit Gottes Wort umzugehen und danach zu leben, das war ihr Leben. Das war ihre Lebensaufgabe, das hatte Gott. Deswegen hatte Gott dieses Volk herausgesucht. Und das gilt doch für uns genauso, oder? Christen sind Gottes Volk. Nicht die Nachfolger vom Volk Israel, gar keine Frage, wir gehören dazu. Ja, Israel ist immer noch Gottes Volk, auch wenn sie noch nicht alle wirklich an Jesus glauben. Ja, da sind sie noch dabei, das zu lernen. Aber wir sind genauso Gottes Volk, herausgerufen, zusammengestellt, um nach Gottes Ordnung zu leben. Also keine Pflichterfüllung, ich sage mal vielmehr Notwendigkeit, damit wir leben können. Ich möchte nicht mehr ohne Wort Gottes leben. Ich möchte nicht mehr ohne die Regeln und die Ordnung Gottes leben. Warum? Weil ich sonst ohne Gott lebe. Das ist das Allerwichtigste. Ich möchte Gott in meinem Leben haben. Ich möchte die Versorgung, die Liebe Gottes spüren. Und das geht nur, wenn ich Gott gehorsam bin. Auch wenn das gegen meine Natur geht. Aber ich, weißt du, ich kann das überwinden, weil ich die Liebe Gottes erfahre. Und ich weiß, wenn mir etwas schwerfällt, ich habe gestern zu den Kindern gesagt, so als ich das erste Mal die Bibel so richtig durchgelesen habe, da waren so ein paar Punkte drin, die mir nicht geschmeckt haben, die mir nicht gepasst haben. Und das eins habe ich dann gesagt, so, liebe deine Feinde. Da habe ich gesagt, das schmeckt mir nicht. Ich hatte so einige vor Augen, wo ich gesagt habe, nee, die kann ich nicht lieben, die will ich auch nicht lieben. Aber Herr, da steht da und du sagst, ich soll das tun. Wie soll das gehen? Aber mir war auch klar, wenn der Herr das da reinschreibt, erstens verlangt er nichts Unmögliches von mir, aber wenn ich merke, ich kann nicht, dann kann ich nur sagen, Jesus, hilf mir. Und genau das möchte er. Er will uns keine Regeln auflegen, die wir nicht erfüllen können, sondern er will uns helfen, die guten Regeln, die er gegeben hat, auch erfüllen zu können. Und genau das tut er. Und das habe ich erlebt. Leuten, also ich weiß es von einer Person, die ich überhaupt gar nicht abkonnte, und mit dem, was er gesagt und getan hat, da ging es so richtig so Widerstand. Und ich, also wenn so, ja, ich sage da nicht viel zu, aber ich kann so richtig auch grantig werden. Und so, ich war am Schimpfen und am Lästern und was weiß ich nicht über den. Und Gott hat irgendwann gesagt, du weißt du was, den liebe ich genauso wie dich auch. Und dann hat er mich daran erinnert, liebet eure Feinde. Und das ist nicht mal mein Feind gewesen, das war ein Bruder, der gehörte zu Jesus. Ja, der hatte sein Leben Jesus gegeben. Und dann sage ich, Jesus, ich kann nicht, ich schaff's nicht von mir aus. Also, und irgendwann hatte ich mich entschlossen und gesagt, Jesus, hilf mir dabei. Und da merke ich eine Veränderung in mir. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen, ich bin ihm nicht gleich um den Hals gefallen und gesagt, ich habe dich ja so lieb. Manches von dem, was er gesagt hat, habe ich auch immer noch nicht so als toll empfunden, aber ich konnte ihn annehmen, ich konnte ihn wertschätzen. Nicht alles, was er gemacht hat, aber ihn als Person. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht von mir, das ist von ihm. Das gibt mir Jesus. So, und deswegen will ich gehorsam sein, weil ich will seine Kraft, seine Gnade und ich möchte gerne in seiner Ordnung leben. So, sie haben das ernst genommen, sie haben auch das Wort Gottes ernst genommen und sie wollten sich daran halten, auch die Juden, die da jetzt zusammengekommen sind, weil sie sich auch daran erinnert haben, wir sind deswegen, wir mussten so leiden, wir sind vertrieben worden, weil wir seine Ordnung nicht gehalten haben. So, ich lese mal weiter, Verse 9 bis 10. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Und da sagten der Statthalter Nehemia, der Priester und Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe eurem Gott geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jesus, für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz. Also, wir merken daran, es ist nicht nur Gesetz und Ordnung auferlegt. Nein, es ist Freude und Freiheit und Schutz. Und sie sollen sich daran freuen. Sie durften Festelfen machen. Sie durften sich daran freuen. Wir haben einen allmächtigen Gott. Und genau das. So, das Gesetz engt uns nicht ein und bedrückt nicht. Nur dann, wenn wir es als das empfinden, weil wir ausbrechen wollen, weil wir frei sein wollen, unabhängig sein wollen, dann wird es bedrückend. Aber wenn wir sagen, nein, ich will daran in diesen Ordnungen leben, Herr, hilf mir dabei, dann wird es uns Freiheit geben, weil es ist nicht eng. Ich fühle mich absolut nicht beengt. Es führt zur Freude und wirklichen Freiheit. Und vor allen Dingen führt es in die Beziehung zum lebendigen Gott, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir wissen, woher das kommt, dass es nicht einfach nur Buchstaben sind, sondern dass da ein Sinn dahinter steckt, den Gott sich ausgedacht hat, weil er es gut mit uns meint. So. Und dann haben sie etwas im Wort Gottes entdeckt. In Vers 14, da entdeckten sie im Gesetz, das Jahwe durch Mose angeordnet hatte, dass die Israeliten während dieses Festes im Oktober in Laubhütten wohnen sollten. Und die ganze Versammlung, in Vers 17, die ganze Versammlung der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte darin. Und das hatten die Israeliten seit der Zeit von Josua ben Nun. Ja, also Josua, der das Volk Israel aus der Wüste in das Volk, in das gelobte Land hineingeführt hatte, seit der Zeit haben sie das nicht mehr gehalten, bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Und alle freuten sich sehr. So, damit ist ein ganz wichtiger Schritt zur Wiederherstellung des Volkes Israel getan. Sie wenden sich wieder dem Gesetz zu und fangen an, die Ordnung zu halten, was sie ganz, ganz lange schon nicht mehr getan haben. Und was war das Ergebnis? Sie haben sich gefreut. Sie haben sich gefreut, weil sie haben gespürt, die Ordnung Gottes ist gut. Ich fasse mal zusammen. Unabhängigkeit führt zu Einsamkeit. Wenn ich nur meinen Willen durchsetzen will und nur nach meinen Regeln leben will, dann bin ich nicht in der Lage, in Gemeinschaft zu leben. Wenn ich in Gemeinschaft leben will, dann muss ich mich an Ordnung und Regeln halten. Anders wird es nicht funktionieren. Gehorsam Gott gegenüber führt zur Freude, zur Freiheit und zu einer guten Gemeinschaft. Ich werde gemeinschaftsfähig. Und wir dürfen nur entscheiden, was wir tun wollen. Wollen wir gehorsam sein, auch wenn uns das nicht schmeckt? Oder wollen wir miteinander umgehen? Und auch mal, Tobi, jetzt bist du aber so richtig der Running Gag, auch mal einen Kaffee ertragen. Nein, ich glaube, Tobi, du musst mal Kaffee kochen, damit dieser Running Gag aufhört. Genau, nein. Nein, wir dürfen einander ertragen. Wir sind nicht alle immer, also, ne? Wir mögen uns nicht, aber alle die Nase und das Verhalten und sonst was. Aber wir dürfen und können einander lieben, so wie wir sind. Und das aus der Gnade Gottes heraus. Weil wir gesagt haben, so, wir wollen Gott dienen. Und wir wollen einander lieben. Und der Herr hilft uns dabei. So, und ich werbe dafür, wer das noch nicht getan hat, ich werbe dafür, gib dein Leben Jesus. Und probier das mal aus, so zu leben, dass Jesus dir helfen kann, wirklich gut miteinander auszukommen und die Ordnung Gottes zu halten. Ich lade dich ein, sprich uns an, wenn du das noch nicht getan hast. Und dann darfst du auch Gott gehorsam sein und dich einer Gemeinde anschließen. Auch das gehört mit dazu, sich da einzuordnen und zu lernen, wie man mit Gott gut leben kann. Amen.